Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext steht heute bei Psalm 103. Psalm 103. Die ersten 5 Verse. Aber ich lese trotzdem den ganzen Psalm. Von David. Lobe den Herrn. Meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft allen Recht, die unterdrückt sind. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Herrscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobe den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Der königliche Psalmist David schrieb in seinem Leben viele Psalmen. Zum Beispiel, als er in tiefster Not nach Hilfe schrie. Oder auch als sein Herz voll Reue war und er seine Buße in Worte formulierte. Gott hatte ihm immer wieder geholfen und war ihm gnädig. Und so durfte David auch immer wieder Gott von ganzem Herzen loben. Wir Christen loben nun denselben Gott und beten ihn an und singen ihm Lieder. Was ist also so Besonderes an dem Lobgesang des Psalmisten? Wieso sollten wir seine Art zu loben heute noch nutzen? Haben wir nicht genügend moderne Lieder und Gebete, mit denen wir Gott verherrlichen können? Die Psalmen und eben auch der Psalmenabschnitt der heutigen Predigt sind doch in einer viel zu altertümlichen Sprache formuliert. Wer soll denn das heute noch von Herzen beten? Aber ist das wirklich so? Steckt nicht gerade in den Psalmen eine tiefe Erkenntnis über das eigene Ich und über die rechte Einstellung zu Gott? In dieser Weise werden wir es in modernen Liedern wahrscheinlich nicht hören und nicht oft finden. Denn der Psalmist schöpft dieses Lob, diese Erkenntnis über sich und Gott, nicht aus sich heraus. Gott hat sie ihm gegeben. Petrus sagte später in Apostelgeschichte 2, Vers 30, da er, also David, nun ein Prophet war. Ja, Jesus selbst sagt über David aus, dass der Geist Gottes aus ihm sprach. Der König und Prophet David fordert sich nun selbst und uns zum Lob Gottes auf. Ja, die Aufforderung selbst ist schon ein Lob Gottes, welches uns, David, in den Mund legt. Dabei werden zwei Dinge in den ersten fünf Versen des Psalms 103 deutlich. Erstens, lobe Gott von ganzem Herzen. Und zweitens, lobe Gott mit vollem Bewusstsein. Anders ausgedrückt, lobe Gott und wisse warum. Und das ist auch die Überschrift der heutigen Predigt. Erstens, lobe Gott von ganzem Herzen. Möglicherweise bejubelt hier und lobt David Gott im Psalm 103, weil er ihn aus dem Elend errettet hat, in dem David sich im Psalm 102 noch befand. Heißt es doch in Psalm 102, in den Versen 6 bis 7, vor meinem Stöhnen und Seufzen klebt mein Gebein an meinem Fleisch. Ich gleiche einem Pelikan in der Wüste, bin wie ein Käuzchen in den Ruinen. Fühlt er sich hier noch schwach wie ein Käuzchen, so spricht er jedoch im darauffolgenden Psalm, im fünften Vers, von einem kräftigen Adler. Aber der Psalmist fängt sein Lob eben nicht mit einer Begründung an, sondern er gibt sich zuerst selbst den Befehl, lobe den Herrn, meine Seele. Er will Gott aus seinem Innersten heraus preisen. Man kann auch von ganzem Herzen sagen, denn bildlich gesehen stellen wir uns in der heutigen Zeit vor, dass unsere Seele in unserem Herzen ist. Doch damals war für die Israeliten die Seele gleichzeitig Körper. Leib und Seele wurden als Einheit betrachtet. So war der Sitz des Gewissens zum Beispiel in den Nieren. Mit jeder Faser seines Körpers, mit jedem Gedanken seines Verstandes will der Psalmist Gott loben. Das ist sein Wunsch. Das ist ihm wichtig. Das ist ihm so wichtig, dass er seine Aufforderung gleich noch einmal wiederholt. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. David will uns deutlich machen, Gott muss beständig gepriesen und angebetet werden. Und zweitens, dies soll aus tiefem und einem inneren Verlangen heraus geschehen. Der Psalmist rahmt den ganzen Psalm mit diesem Befehl, Gott zu loben, ein. Warum dieser Nachdruck, diese ständige Wiederholung? Nun, David ist ehrlich. Er weiß um die Vergesslichkeit und um die Trägheit seines Herzens. Noch etwas fällt auf an dieser Stelle. David weiß auch, dass der Name des Herrn heilig ist. Er muss ihn gleich am Anfang nennen. Auch wir Christen beten am Anfang unseres Vaterunsers, geheiligt werde dein Name. David spricht Gott direkt bei seinem heiligen Namen Jahwe an. In den meisten deutschen Bibeln wird dieser Name mit Herr übersetzt, wo jeder Buchstabe groß geschrieben wird. Was ist der Grund, nun Gott, den Herrn, zu loben? Weil ihm allein die Ehre gehört. Und warum gehört ihm allein die Ehre? Weil er uns hilft in unserem Leben, wie in Vers 2. Weil er uns heilt, Vers 3. Weil er uns krönt und mit Gutem beschenkt, Vers 4 und 5. Gewiss auch darum. Aber diese Dinge geben eigentlich nur Gottes Handeln am Menschen wieder. Aber Gott gehört nicht nur die Ehre für das, was er für uns Menschen tat und noch immer tut. Nein, ihm gehört die Ehre und die Anbetung, weil er Gott ist. All das und was und wie Gott ist, schwingt in seinem heiligen Namen mit. Gottes Wesen in seiner ganzen Fülle auszuleuchten und zu ergründen, ist uns Menschen jedoch unmöglich. Aber was wir dank der Bibel wissen und worauf wir vertrauen dürfen, ist, dass Gott allmächtig und allwissend ist. Niemand ist größer als er. Niemand ist vollkommener und gerechter und treuer als Gott. Und wie wir heute im Besonderen hören werden, niemand ist barmherziger, niemand ist gnädiger als unser Vater im Himmel. Über uns Menschen steht demgegenüber in Römer 3, Vers 23, denn alle, damit sind alle Menschen gemeint, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Deshalb gebühren auch nur ihm allein Ehre, Anbetung und Lob. So wird schon am Anfang des Psalms deutlich, dass es bei dem Lob Gottes nicht einfach nur darum geht, Gott für die Erlösung von weltlichem Elend zu loben. Sein Lobpreis geht tiefer. Es geht nicht nur um ein Lippenbekenntnis, sondern ein bewusstes und von Herzen kommendes Lob. Und weil es von Herzen kommt, kann und wird es nicht nur bei diesem verbalen Lob bleiben. Dieser Lobpreis Gottes sollte in und durch unser ganzes Leben wiedergespiegelt werden. Paulus schreibt an die Korinther im 1. Korinther Kapitel 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Gott die Ehre geben, beschränkt sich eben nicht nur auf Andacht, Gebet und Lieder singen. Gott ehren dürfen wir nicht von anderen Dingen in unserem Leben trennen. Wir sollten im besten Sinne des Wortes Alltagschristen sein. Jede Sekunde leben wir aus seiner Gnade. Jeden Bissen Brot erhalten wir durch seine Fürsorge. Und darum muss ich mein ganzes Leben lang in allen Dingen ihm die Ehre geben. Indem ich alle Dinge in dem Bewusstsein der Abhängigkeit von Gott und Dankbarkeit zu Gott gebrauche, ja genieße. Dabei kann es sich um ganz profane Dinge handeln. Erinnern wir uns einmal an die vergangenen Feiertage der Jahreswende. Wenn wir zu solchen Gelegenheiten etwas Wein oder Sekt trinken und allerlei leckere Dinge essen, dann nicht nur, weil wir Durst haben, nicht nur, weil es gut schmeckt, nicht nur, weil es eben da ist, sondern wir dürfen es in Dankbarkeit genießen. Wir dürfen als Christen wissen, dass Gott auch den Wein den Menschen in seiner Liebe geschenkt hat. Und je mehr wir es, und damit meine ich nicht die Quantität, sondern die Qualität, je mehr wir es genießen und uns daran erfreuen, desto besser können wir unseren Dank Gott darbringen und ihm die Ehre geben. John Piper, ein amerikanischer Pastor, drückte das so aus: Wir geben Gott die meiste Ehre, wenn wir uns an ihm am meisten erfreuen, am meisten zufrieden sind. Und wenn wir Gott bitten, uns mit den nötigen Dingen des Lebens zu versorgen, geben wir ihm die Ehre. Denn wir geben durch unser Bitten zu, dass wir nichts zu bringen haben und aus uns heraus vollbringen können. Der Psalmist hinterfragt uns darum auch mit der Aufforderung, Gott zu loben. Loben wir Gott von Herzen? Und wird dieses Lob in unserem Leben sichtbar? Diese Fragen stellen sich gewiss viele Christen am Jahresende, im Rückblick auf das vergangene Jahr. Aber ist das die richtige Einstellung? Gott, der durch den Psalm zu uns spricht, fordert uns doch in den ersten Versen des Psalms 103 dazu auf, ihn von Herzen zu loben. Wenn wir diese Aufforderung ernst nehmen wollen, müssen wir uns jeden Tag, ja alle Morgen neu daran erinnern, Gott auch an diesem Tag in allen Dingen die Ehre zu geben, ihm die Ehre geben zu wollen. Für mich als Student heißt das auch, beim Lernen zu Hause oder im Unterricht ihm die Ehre geben. Geben wir Gott dabei die Ehre oder suchen wir allerdings unsere eigene Ehre? Watch Mini, der umstrittene Prediger aus China, wurde 1903 in einem Elternhaus geboren. Das war formell christlich, aber er bekam dort in seiner Kindheit keine entschiedene Hingabe zu Gott vorgelegt. Durch Gottes Gnade wurde er mit 18 Jahren bekehrt und beschrieb diese Wende in seinem Leben mit folgenden Worten: Gott verlangte von mir, dass ich von da an alle meine Fähigkeiten als einem anderen gehörig betrachte. Ich wagte nicht, auch nur ein wenig von meinem Geld oder eine Stunde meiner Zeit oder geistige oder körperliche Kraft zu verschwenden. Denn sie gehörten nicht mir, sondern ihm. Es war etwas Großes, als ich diese Entdeckung machte. An diesem Abend begann für mich das christliche Leben. Watch Me Nee wusste, dass er alles in seinem Leben Gott unterordnen zu hatte. Und dass er alles in seinem Leben aus Gottes Hand bekam. Er wollte gern ein Leben führen, welches allein Gott die Ehre gibt. Unser Lob an Gott soll also von Herzen kommen, sich in unserem ganzen Menschsein ausdrücken und dabei bedingungslos seinen heiligen Namen, sein wunderbares Wesen loben. Doch der Psalmist bleibt nicht dabei. Er macht auch deutlich, dass sich Gott dem Menschen mit seinem Wesen, mit seiner Liebe, Treue und Hilfe zugewandt hat. Wir sollen uns der Gnadenerweise Gottes in unserem Leben bewusst sein und immer mehr bewusst werden. Wir dürfen sie nicht vergessen. Vers 2 fasst das wunderbar zusammen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mit anderen Worten, lobe Gott von Herzen und wisse warum. Und das führt uns zu meinem zweiten Punkt. Lobe Gott mit vollem Bewusstsein. Wir sollen Gott im vollen Bewusstsein seiner Gnadenerweise loben. Ja, unser Lob soll uns an seine Gnade erinnern, soll uns seine Gnade bewusst machen. Der Psalmist erwähnt die wichtigste Sache gleich am Anfang seiner Aufzählung. Das, was manche Menschen immer wieder so schnell vergessen oder nicht wahrhaben wollen. Gott schenkt Vergebung. Vergebung der Sünden. Und gerade dadurch heilt er unsere Gebrechen. Nicht jeder gläubige Israelit damals oder Christ heute ist kerngesund. Doch am Ende des dritten Verses ist nicht nur von körperlicher Gesundheit die Rede. Den ganzen Psalm hindurch ist immer wieder erkennbar, dass der Psalmist in jedem neuen Abschnitt den vorherigen neu aufnimmt und weiterspinnt und ihn somit verdeutlicht. Man nennt das Parallelismus, welcher in der hebräischen Schrift ganz klar deutlich wird. So stehen die Verben vergibt, heilt, erlöst, krönt und sättigt in einer Gedankenlinie. Einerseits durch die dichterische Aneinanderreihung und andererseits durch ihre gleiche grammatische Form. Wenn der Psalmist also von der Heilung all seiner Gebrechen redet, meint er zuallererst das Gebrechen der Sünde, die Krankheit der Sünde. Und so geht es auch weiter in Vers 4. Gott erlöst vom Verderben, gerade indem er uns von der Sündenlast befreit. Und nicht nur das. Luther sagt, Gott wäscht uns nicht nur, sondern schmückt uns auch königlich. Ja, er schmückt uns mit der Krone seiner Gnade und Barmherzigkeit. Weil wir, die wir ihn von Herzen anbeten, seine Kinder sind. In Vers 5 variieren die verschiedenen Bibelübersetzungen. Da kann zum Beispiel stehen, der dein Alter oder Schmuck oder auch deinen Mund sättigt oder fröhlich macht. Die Übersetzer sind sich bei diesem Wort nicht sicher, wie es genau zu deuten ist. Eines steht allerdings ganz deutlich fest. Gott wird uns mit Gutem mit dem Richtigen, mit Glück sättigen. Und damit ist wiederum nicht nur das gemeint, was wir in den Augen Gottes für unser tägliches Leben brauchen, sondern in Bezug auf die Sünde ist die Sündenvergebung das Beste und das Richtigste und das Glücklichste, was Gott dem Sünder geben kann. Und jetzt wird es noch einmal schwierig. Da steht, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Man könnte auch übersetzen mit, dass deine Zierde sich erneuert wie der Adler, wie das Gefieder des Adlers. Wussten Sie, dass der Adler sich nicht nur einmal im Jahr in einer bestimmten Zeit mausert und das Federkleid wechselt, sondern damit er immer genügend Schwingkraft hat, um genügend Geschwindigkeit zu bekommen, hat es Gott so eingerichtet, dass sich der Adler über einen langen Zeitraum hinweg mausert. Stück für Stück jede Feder wechselt. So bleibt er immer fähig dazu, Beute zu machen. Fähig dazu, sich aufzuschwingen, Kraft genug zu bekommen, um seinen schweren Körper in die Luft zu heben. Ich kann mir vorstellen, dass der Psalmist David, der ja König war und gewiss auch Adler hatte, dieses Phänomen kannte. Das heißt also, Gottes Vergebung der Sünden ist nicht nur einmalig, sondern sie gilt beständig, so wie der Adler beständig sein Gefieder wechselt. Darüber hinaus kann hier allerdings auch gemeint sein, dass der Herr seinen Getreuen auch im hohen Alter Kraft schenkt. So verjüngt sich die Lebenskraft und man kann sich aufschwingen zu neuen Taten, wie ein Adler. In den Versen 3 bis 5 spricht der Psalmist insgesamt 5 gnädige Wohltaten Gottes an. Seine Vergebung, Heilung, Erlösung, Krönung und Sättigung. Hier ist zuallererst die Erneuerung des Geistes gemeint. Es kann aber auch die des Körpers beinhalten. Und selbst wenn Krankheit und Gewalt unseren Körper schädigen mögen, unseren Geist können sie nicht berühren. Paulus schreibt im 2. Korinther 4, Vers 16, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Gottes Treue und Gnade ist unerschütterlich, auch wenn die Menschen untreu sind. Doch worauf gründet sich diese Gnade Gottes? Der Psalmist weiß auch, dass Gott rächen und zürnen muss. Nicht nur um seiner eigenen Sünde willen, sondern auch um die Sünde aller Menschen. Davon spricht der Psalmist jedoch erst in den darauffolgenden Versen 6 bis 13. Doch Gottes Gnade rühmt sich eben wider das Gericht. Sie ist eben größer als sein Zorn. Das zeigt sich daran, dass sein Zorn getilgt wurde. Aber eben nicht durch das Opfer eines unter der Sünde stehenden Tieres oder Menschen, sondern indem Gott sich selbst opferte. Für uns, in seinem Sohn Jesus Christus. So sehr liebt Gott der Vater uns, seine Kinder. In Vers 13 wird dieses Vatersein angesprochen, welches uns auch auf sein Vatersein gegenüber Christus hinweist. Vers 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Wir wissen von Christus, und seinem uns errettenden Opfertod am Kreuz, weil es schon vor 2000 Jahren geschehen ist und uns im Neuen Testament bezeugt. Ob nun der Psalmist David davon wusste, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass er vom selben Geist Gottes, vom Heiligen Geist, inspiriert war, wie die Schreiber des Neuen Testaments. Und dieser Heilige Geist Gottes zeigt immer wieder Gottes Gnade auf, zielt letztendlich auf Gottes Sohn Jesus Christus. Und diese Gnade wurde in Christus offenbar und besonders deutlich. Doch auch in der Gesetzeslesung im 2. Mose, Kapitel 20, Abvers 5, wird Gottes Gnade gegenüber seinem Zorn deutlich. Gott selbst sagt es an dieser Stelle, dass er bis ins dritte und vierte Glied straft, aber demgegenüber an Tausenden seine Gnade erweist. Der Psalmist kannte gewiss diese Schriftstelle und ihm war die Barmherzigkeit Gottes soweit schon bewusst. Und deshalb lobt er sie auch in diesem und in vielen anderen Psalmen. Außerdem war König David der von Gott erwählte und berufene König über ganz Israel. Aber deshalb war er nicht perfekt, nicht sündfrei. Auch er war Sünder und brauchte die Gnade Gottes. Das wusste er. Erinnern wir uns nur an seinen Ehebruch mit Bathseba und an seinen Mord an Uria. Aber David sah sein falsches Handeln und seine Schuld vor Gott ein. Und Gott begnadigte ihn daraufhin. Wie groß war die Sünde Davids, aber wie viel größer war das Erbarmen Gottes. Und wie verständlich, dass David dieses Erbarmen in den höchsten Tönen des Lobpreises zu Gott rühmen will. Gottes Gnade wurde seit Beginn der Schöpfung deutlich. In allem zeigt sich seine Gnade, ja selbst in seinem Namen. In Jesus Christus, seinem Sohn, ist uns freilich seine Gnade voll und ganz erschienen. Durch das Neue Testament wissen wir, nur wer an Jesus Christus und seinen wirksamen, errettenden Opfertod am Kreuz glaubt, wird in ihm vollen Trost, vollkommene Vergebung und vollkommene Errettung erfahren. Wer das nicht tut, bleibt unter dem gerechten Zorn Gottes. Wir dürfen Gott im vollen Bewusstsein seiner Gnade in Christus loben. Wir dürfen Gott von ganzem Herzen loben, weil er unser Herz erlöst hat. Auf vielseitige Weise konnten wir lesen und hören, wie gnädig sich Gott uns Menschen gegenüber verhält und wie er dabei auf unsere Sünden reagiert. Vielleicht stellt sich jetzt jemand von Ihnen die Frage, wie wir Gott in rechter Weise darauf antworten und uns ihm gegenüber verhalten sollen und können. Doch diese Fragen, sind schon beantwortet. Erinnern wir uns an den Anfang des Psalms. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe Gott von ganzem Herzen und mit vollem Bewusstsein. Wir dürfen uns hier in Freiheit treffen. Wir können sogar gemeinsam feiern und fröhlich sein. Dabei versorgt uns Gott mit allerlei köstlichen Dingen, allein aufgrund seiner Gnade. Diese Dinge dürfen wir genießen, aber vor allem können wir als Kinder Gottes Gemeinschaft haben. Denn bei ihm bekommen wir Vergebung unserer Sünden in Jesus Christus. Lassen Sie uns heute Gott dafür ganz bewusst danken. Nicht nur heute, leben Sie dankbar. Aber wie oft vergessen wir, dass wir alles von Gott empfangen. Wie oft trinken wir Wein nur um des Weines willen. Danken hat mit Denken zu tun. Wir sollen der Taten Gottes gedenken. Darum sind die Psalmen so wichtig. Darum ist die Bibel so wichtig. Darum ist Gemeinschaft und Gebet so wichtig. Durch diese Dinge hilft uns Gott, an ihn zu denken und ihm durch unser Lob zu danken. Lobe Gott von Herzen und wisse warum. Amen.